Audio Now.
Quatschen mit Soße, ein Podcast von Essen und Trinken. Ihrem Magazin für kulinarische Trends, feine Rezepte und guten Geschmack. Chefredakteur Jan Spielhagen ist leidenschaftlicher Hobbykoch und Allesesser. Christina Holstein ist Redaktionsleiterin von essenundtrinken.de und eingefleischte Vegetarierin. In ihrer Versuchsküche empfangen die beiden prominente Köche und kochende Prominente und sprechen mit ihnen darüber, wie, wo und warum Essen den Takt unseres Lebens bestimmt. Währenddessen wird im Hintergrund geschnibbelt, gebrutzelt und gekocht, denn die Magazinköche bereiten live das Lieblingsgericht des Gastes zu. Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken.
Herzlich willkommen zu Quatschen mit Soße.
Ja.
Wir freuen uns sehr über Johannes King.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, heute mal Landgang. Ich freue mich auch.
Sehr schön.
Ja. Ja, schön, dass es klappt.
Ein Schwarzwälder, der sich für Sylt entschieden hat. Und ich war vorhin noch auf deiner Seite, auf der du tolle Produkte verkaufst und habe eins gefunden. Das heißt Rosa Rugosas Rosenaufstrich. Wonach schmeckt denn das?
Nach Rose, aber nach wilder Heckenrose. Und das ist Sylt-Identität pur. Ich sage immer, das ist so eine DNA, die man auf Sylt findet. Wenn man im Mai, Ende Mai zum Beispiel auf Sylt ist, dann kann man diese Heckenrose sehen. Eigentlich hat die da gar nichts verloren, denn das ist ein Eindringling, das ist mal eingeschleppt worden. Ein Flachwurzler, also gar nichts Gutes für die Naturschützer. Sondern Dünengras, was da unten wächst, das ist richtig gut. Aber wir haben sie uns zunutze gemacht, denn sie blüht so irgendwann Ende Mai, Anfang Juni, hat einen wunderbaren Duft. Wir haben dieses Jahr 100 Kilo Blätter gesammelt. Ja. Das sind 35 Müllsäcke bis oben hin voll. Dann haben die sofort vakuumiert und eingefroren. Und jetzt werden die nach und nach verarbeitet, unter anderem zum Rosenaufstrich. Marmelade dürfen wir nicht dazu sagen. Und wer Rosengelee eigentlich kennt, der weiß, dass man das nicht jeden Tag braucht. Das ist meistens so ein bisschen parfümiert, das ist mein so glitschig.
Das riecht, wie es schmeckt, ne?
Aber das ist geil. Das schmeckt richtig gut. Die Blätter sind auch drin in diesem Rosenaufstrich. Das schmeckt zu, ich sag mal, Hefezopf mit gesalzener Butter und Schwarztee am Sonntagnachmittag. Aber auch zu Ziegenfrischkäse mit dieser Rosa Rugosa oder zu Hirschrücken. Hirschrücken mit schwarzem Pfeffer und dann ein bisschen von der Rosa Rugosa zum Stippen.
Genial. Und diese 100 Kilo, die pflückst du ja nicht alleine. Sondern du hast ja ein geniales Konzept dir überlegt. Gleichzeitig entertainst du deine Gäste und es ist aber auch wirtschaftlich relativ klug, was du da machst.
Das Gläschen kostet nämlich 11,50 Euro.
Und?
Ja. Ihr habt mich in der Zange. Ne? Ja. Aber ich sag euch wirklich die Wahrheit. Wirklich. Dieses Produkt, es ist ein Naturprodukt. Es wächst im Kreislauf der Natur. Wir können es nicht im November ernten, es ist dann da, wenn es Zeit ist. Ende Mai haben wir meistens Pfingsten, Himmelfahrt oder sonst was. Also viel Zeit haben wir zu der Zeit nicht. Daraus ist eine Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen Quid pro Quo. Wie du mir, so ich dir.
Ja.
Und wir machen es inzwischen so, dass wir sagen, okay, 7 Uhr ist Arbeitsantritt. Dann gibt es ein Croissant und einen Kaffee. Und dann gehen wir ab, raus in die Düne oder rechts und links vom Söringhof haben wir schon Unmengen von Rosen, gehen da los und fangen an zu pflücken. Also mit 10 Leuten etwa. Dann so gegen 8:30 Uhr.
Nicht Leute, sondern Gäste sogar, nicht wahr?
Also wir machen so, wir machen eine WhatsApp-Gruppe, wir sagen den Leuten auf unserer Webseite, das findet statt. Die interessiert sind, die melden sich dann. Dann sagen wir, okay, wir machen eine WhatsApp-Gruppe draus. 3 Tage vorher sagen wir Bescheid, wann es stattfindet, weil wir wissen vom Wetter und von den Rosen her, das passt. Und dann treffen wir uns morgens um 7 Uhr. Und wie gesagt, Kaffee, dann um 8:30 Uhr kommt einer mit dem Auto hinterhergefahren, sammelt Rosenblätter ein, bringt dann schon mal einen Joghurt und einen Obstsalat mit. Und 1,5 Stunden später kommt er wieder, bringt ein Krabbenbrötchen mit, bringt ein bisschen Tee und Kaffee mit wieder zum Trinken und einen Saft oder einen Shooter, irgendwas. Und dann um 12 Uhr treffen wir uns dann wieder oder da haben wir dann alles eingesammelt im Söringhof und da gibt es ein Champagner-Austern-Frühstück.
Schön.
Und um 13 Uhr ist alles durch. Und das ist ein sehr fairer, ich sag mal, sehr fairer Deal, finden wir. Wir machen es auch nachmittags zum frühen Abendessen, bringt uns aber meistens ein bisschen in die Bredouille, weil die Gäste dann hinterher nicht mehr aufstehen wollen. Aber da fängt er bei uns der Abendservice an.
Mhm. Und kommen denn wirklich deine Gäste mit, also die Düsseldorfer Witwen und die Familien aus Hamburg?
Das ist ganz witzig.
Die ziehen dann ihre Wanderschuhe an und gehen mit dir durch die Dünen.
Ist ganz witzig, ist eine super Mischung. Ganz selten sind es Hausgäste. Mhm. Das sind ganz oft auch Leute, die sich Söringhof vielleicht sonst nicht leisten könnten, aber sehr interessiert sind. Und ein einziger Sylter ist immer wieder dabei, der sagt, ihr könnt mich immer so als Nothaken dazu nehmen. Also wenn ihr einen zu wenig habt, ruft mich an. Ich habe Zeit, ich bin Rentner. Aber unheimlich interessiert, was die Leute da wollen. Sie wollen Zum einen, das Produktpflücken ist eigentlich so Nebenarbeit. Es ist so die Gemeinschaft von genussinteressierten Menschen, die sich zusammenfinden, und Jan Philipp oder ich, einer von uns zwei, ist 100% dabei. Mhm. Also wir schicken die Leute nicht alleine los mit irgendjemand, sondern einer von uns zwei ist zu 100% dabei. Und dann erzählen wir natürlich auch, wir pickeln die Rosen, wir machen Rosensirup, wir machen Rosenessig, wir machen Rosen-Gin oder lassen Gin machen. Wir machen Salz, wir machen Rosenzucker, wir machen Rosenkuchen. Also wir machen ja auch Dinge draus, und wie verarbeiten wir das dann weiter? Und dabei spricht man natürlich auch gesamt über die Philosophie. Na, nicht mehr nur um die Rose geht es. Es geht allgemein um die Philosophie. Und das passt wunderbar. Und das machen wir mit Holunderkapern, Holunderblüten, mit Rosa rugosa, der lateinische Name eben für die Heckenrose. Und bei den Holunderkapern, dankbare Geschichte. Die scheiß Dinger, jedes einzelne abknipsen. Da geht es nicht ums Ernten, da geht es nur ums Abknipsen. Mhm. Und das ist perfekt.
Ein und das machen dann auch die Gäste?
Das machen die Gäste.
Ja. Krabbenpoolen auch?
Nee, Krabbenpoolen. Das würde zu oft stattfinden.
Okay. Bevor wir weitersprechen, schalten wir einmal sozusagen rüber zu Achim Elmer, unserem Leiter der Versuchsküche von Essen und Trinken.
Wir drehen uns einmal um.
Ja, okay. Genau. Ja. Der ja gerade die Leibspeise, ein Leibgericht, eines der Leibgerichte von Johannes King kocht. Und das ist heute eine Linsensuppe.
Mit Spätzle und...
Seidewürstle.
Genau. Ja. Ihr habt eben schon philosophiert, worauf kommt es an bei den Linsen und beim Seidewürstle?
Ja, Johannes, du hast doch bisher probiert und erstmal gesagt, ist okay. Ne?
Der Grundansatz ist sensationell von dem Linseneintopf.
Ja.
Oft wird zu viel Essig reingemacht, das mag ich überhaupt gar nicht. Das soll einen feinen Geschmack haben, soll einen guten Linsengeschmack haben. Ich sag mal, Linsensuppe in dick. Mhm. Und dann kommen die Seidewürstle rein und die Spätzle oben drauf und dann isst man das wie so ein Eintopf. Perfekt. Also zu der Jahreszeit, zu der Winterjahreszeit sowieso super, aber das geht auch so mal zwischendurch.
Ist es auch ein Gericht deiner Kindheit oder woher kommt
der Wunsch? Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und das Seidewürstle war jetzt bei uns nicht unbedingt, also die Kalbswiener, bei uns waren die nie aus Kalb, war immer aus Schwein. Ja? Aber ich komme vom Bauernhof, wir haben zweimal im Jahr geschlachtet, bei uns waren dann ganz oft Schweinebäckchen drin oder gerauchter Bauch oder sowas, und da hat man das hinterher aufgeschnitten und das war wirklich eine vollwertige, richtig gute Mahlzeit. Ja.
Und du hattest ja auch 9 Geschwister, richtig?
Immer noch, ja.
Du hast genau. Du
7 Schwestern, 7 Schwestern und 2 Brüder und ich bin der Jüngste aus der Truppe. Meine älteste Schwester ist nur 12 Jahre älter als ich. Also wir sind relativ eng zusammen, also in 12 Jahren 10 Kinder.
Und wenn es da Linseneintopf gab, das war eine Gulaschkanone.
Ja, nee, das war schon immer so. Es gab aber bei uns...
Wer hat gekocht?
Meine Mutter. Es gab ganz feste Regeln.
Für 10 Leute, jeden Tag.
Ja, plus mein Vater, meine Mutter, plus mein Großvater, also das, was ich noch weiß. Meine Großmutter ist...
Was für eine Tafel jeden Tag?
Jeden Tag. Und dann nachher, je älter, also als ich dann 10, 11 war, ist dann die erste Schwester schon aus, oder 9 war dann die erste Schwester schon aus dem Haus, die zweite. Irgendwann zum Schluss saß ich dann noch mit meinem Vater und mit meiner Mutter alleine am Tisch. Mhm. Mein Großvater war dann schon verstorben. Alle anderen haben die aus dem Staub gemacht. Und ich war der Arsch. Ja, ich war der Letzte noch, der da war. Ich musste Kühe misten, ich musste Schweine misten, ich musste die Hasen füttern und misten. Mhm. Ja, aber
deine Geschwister haben dir bestimmt auch, man sagt es ja immer von den Jüngeren, den Weg geebnet für viele andere Dinge und deine Eltern waren vielleicht schon etwas milder mit dir.
So denkt ihr das. Ja? Also das läuft ganz anders. Bei 10 Kindern. Bist du der Jüngste, kriegt der Älteste eins hinter den Löffel, geht es runter bis zum Jüngsten, fragst du, warum, kriegst du vielleicht noch eine. Also auch Demut ist da erstmal gefragt. Ja? Und Strategie ist auch ein bisschen gefragt. Also soziales Verhalten, das von der Kinderstube auf, logisch. Und wir sind eine ganz normale Familie gewesen und Selbstversorger, zu 100% Selbstversorger. Toll. Also wirklich zu 100%. Es hat erst irgendwann, ich glaube, ich war 10 oder so, da hat meine Mutter Reis mit Currysoße und Banane gemacht. Ich wollte das gar nicht essen.
Ja. Was soll das?
Zum ersten Mal.
Wirklich zum ersten Mal. Ich wusste gar nicht, dass so eine Zusammenstellung gibt.
Wo hatte sie das Rezept her?
Keine Ahnung, weiß nicht.
Aus Essen und Trinken?
Also Ananas gab es dazu. Ananas.
Oh, verrückt.
Das war Dole.
Aus der Dose.
Ja, logisch.
Klar, Logo.
Ja, da wussten wir schon mal, wie es schmeckt. Und ich glaube, es gab auch gebackene Banane dazu oder sowas.
Und ihr wart Selbstversorger, da sagst du, da geht es gleich zu einem Thema, was mir ja relativ nahe ging, als ich es gelesen habe, eben kurz bevor wir angefangen haben, darüber gesprochen, dass ich Vegetarierin bin. Du hast ja schon sehr früh angefangen, bei euch auch Tiere zu schlachten.
Ja, das ging ganz früh los. Ich war für die Hasen zuständig und weil das am einfachsten war, also jetzt, ich sag mal, ein Hase zu schlachten ist nun kein...
Naja, es ist ein Lebewesen. Und wie alt warst du da? Du warst ja noch ganz
10.
klein.
9, 10, ja, aber mitgekriegt hat man das von Anfang an. Also wir haben zweimal im Jahr auch Schweine geschlachtet. Also immer eins im Oktober und immer eins im Februar. Das war dann auch so ein Rhythmus mit dem, ich sag mal, wir haben ja nicht gepökelt mit einer Spritze oder sowas, sondern wir hatten so einen Holzzuber im Keller, wir haben so einen Gewölbekeller gehabt, da hat man das reingelegt, Salz drauf und Salz ist hygroskopisch, entzieht Wasser, das heißt aus dem Fleisch und Wasserentzug. Ja, ja, natürlich. Und dann muss man zweimal am Tag, das drüber machen. Ja. Also ganz normal, für mich war das das Normalste vom Normalen.
Aber wie ist das für so ein 10-Jährigen? Hat dein Hase keinen Namen gehabt oder irgendwie hattest du keine Verbindung? Wie fühlt sich das an?
Nee, Tiere werden bei uns anders eingeteilt. Reicht es für 4 Personen oder für 6 Personen? Ist es schon lecker? Ist es noch zu klein? Ist es schon groß genug?
Okay.
Und Hasen selber schlachten, ich glaube mit 9 oder mit 10, das ging dann auch so von der Hand.
Wie macht man das? Wie schlachtet man einen Hasen?
Also ein Hasen ist erstmal, man hat einen dicken Holzknüppel. Hält den an den Ohren fest und dann kriegt er eins ins Genick, aber wirklich richtig einen.
Kräftig.
Und dann ist der tot.
Quickt das nochmal dann?
Der quickt
nicht. Geht das schnell?
Ja, das geht sehr schnell. Genick, zack, ist durch. Und dann wird am Hals ein Schnitt gemacht, damit er ausblutet, wird er aufgehängt. Dann wird hinten an den Läufen wird eingeschnitten und 2 Längsschnitte, damit man von den Läufen hinten das Fell wegmachen kann. Und dann muss man es eben hier unten einschneiden, damit man das Fell auf den Seiten rüberkriegt und dann zieht man erstmal das Fell ab. Das geht in einem Rutsch.
Aus der Decke, sagt man, glaube ich, ne?
Aus der Decke, ja. Und die schönen Felle, die haben wir natürlich zum Gerben gebracht, für irgendjemand. Und da gab es immer 3 D-Mark gab's dafür irgendwie.
Am Anorak so oben?
Ja, nee, das ging bei der Schule, in der Schule ging das weg.
Und daraus machst du heute im Söringhof Pantoffeln?
Nicht ganz.
Für den Wellness
ich schlag keine Hasen.
Die Gäste nähen auch, selber.
Aber da muss das Kaninchen waren es ja, ne? Da muss der auch ausgenommen werden, ne? Und das ist dann wirklich warm.
Mhm.
Und dieses Warme ist vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn man dann auch weiß, okay, Magen und sowas und Darm kommt weg, aber die Leber, ne, und die Nierchen sauber rausschneiden mit dem Messer, die Galle nicht verletzen, das habe ich als 9-10-Jähriger habe ich das gelernt.
Hat dein Vater dir das gezeigt, deine Mutter?
Nee, mein Bruder, glaube ich. Oder mein Vater, weiß nicht mehr genau. Also Hühner, meine Mutter, die anderen Tiere, mein Vater oder meine Brüder.
Wie macht man das mit Hühnern? Ich kenne eine Geschichte aus meiner Familie. Mein Vater kommt aus Fehmarn und der hat als Kind mal Hühner ohne Kopf laufen sehen. Die laufen dann noch, richtig?
Ja, die rennen weg. Deswegen Hühner hält man hinten an den Beinen fest, eng zusammen. Und dann muss eigentlich ein Zweiter den Kopf festhalten. Und dann hackt man den Kopf ab, aber dann haben die noch reichlich Adrenalin in sich und würden auch sonst wegrennen. Muss man einfach festhalten. Und dann wird gerupft.
Wie lange dauert das, bis das Huhn nicht mehr läuft?
Ich habe noch nie eine Stoppuhr dabei gehabt. Also gefühlt dauert es schon 2-3 Minuten.
So ähnlich soll das bei Störtebeck ja auch funktioniert haben.
Genau, ja.
Aber ich bin immer noch an dieser großen Tafel, das fasziniert mich natürlich. Mhm. Jetzt gibt es ja immer, so, wenn man so viele Geschwister hat wie du, dann gibt es ja in der Regel 2 Möglichkeiten, wie sich das auf die auf das Essen, auf die Zuteilung auswirkt. Entweder man lernt immer mit der kleinsten Portion zu leben oder man schlägt ganz früh zu und sorgt dafür, dass man auch was auf dem Teller hat.
Also wir sind so erzogen worden, dass wir alle maßvoll waren und keiner zuerst und keiner zuletzt.
Okay.
Das war irgendwie, ich würde mal heute behaupten, wir haben alle auch heute noch eine sehr starke Bodenhaftung, eine sehr gesunde Bodenhaftung. Und darüber bin ich auch sehr froh. Und bei uns gab es weder Gier noch Geiz. Es war echt so ein Miteinander, ein Selbstverständnis auch. Und nie, dass einer als erstes drauf los ist.
Es gab also keinen Fressneid bei euch.
Aber es gab Erziehungsmaßnahmen. Und es gab immer sonntags gab's Pudding. Pudding oder dann Früchte, also aus dem Tiefkühler, weil wir eingekocht hatten, oder aus dem Einmachglas. Und Pudding gab's nur, wenn man natürlich aufgegessen hatte, egal was es gab, das war jetzt nicht so schwierig. Und wenn man letzte Woche richtig abgewaschen hat. Das war dann schon wieder etwas schwieriger.
Und wie oft hast du Pudding bekommen?
Ja, ich glaube schon oft, aber meine Schwestern haben natürlich so Erziehungsmaßnahmen dann an mir ausprobiert. Ich war ja der Kleinste, der Wehrloseste, an dem konnten sie es natürlich alle auslassen. Und wir lachen heute immer noch drüber. Und ich werde nie vergessen, eine Schwester, die war auf so einer Haushaltsschule. Und ich musste, bei uns wurde kein Wein oder sowas getrunken, trinken zum Essen dazu gab es irgendwie bei uns nicht.
Gar nicht, auch kein Wasser.
Das gab es davor oder danach,
ja,
aber nicht während dem Essen. Und aber die Gläser mussten da trotzdem abgewaschen werden, wir haben keine Spülmaschine gehabt. Und da hat mir meine Schwester beigebracht, und das sitzt bis heute noch ganz tief, man nimmt 2 Handtücher, ja, und wenn ein Glas mal einen Stiel gehabt hat, wir haben auch mal Besuch gehabt am Sonntagnachmittag, wo es da mal einen Wein gab, da hat die immer gesagt, ein Handtuch ist für den Bauch und für den Körper vom Glas und das andere ist für den Stiel und für den Teller. Mhm. Und die Finger haben am Glas gar nichts zu suchen. Mhm. Und so poliere ich heute noch Gläser. Und alle anderen, die mit einem Tuch so drehen, die würgen alle hier den Stiel ab und wundern sich dann, warum sie so viel Bruch haben. Also die könnten mal meine Erziehungsmaßnahme mitmachen.
Woher wusste deine Schwester das?
Die war in der Haushaltsschule.
Ach, ja.
Okay. Und, aber das sitzt bis heute noch. Mhm.
Gelingt es dir denn heute manchmal, die ganze Familie noch an den Tisch zu kriegen? Ja. Macht ihr so Jahresfamilientreffen?
Ja, ja. Einmal im Jahr kommen wir alle zusammen. Wir sind dann so knapp 70 Leute. Das ist so der kleinste Kreis. Also 10 Kinder, 10 Schwager und Schwägerin. Dann haben wir 28 Kinder insgesamt. Dann sind davon ja auch schon welche älter. Ich habe auch schon 2 Enkeltöchter. Ich habe 4 Kinder und 2 Enkeltöchter. Und dadurch ist die Familie natürlich ein bisschen größer geworden. Und wir mieten dann entweder ein Hotel oder so ein Naturfreundehaus, nicht Freudenhaus, sondern Naturfreundehaus, so im Schwarzwald irgendwo. Und da kommt die ganze Kombo dann zusammen und das ganz unprätentiös.
Und du kochst?
Nee.
Never. Wer kocht?
Nee, keiner.
Hotel.
Ach so,
nee, wir
Naturfreundehaus.
Selbstversorger, genau. Ah, okay. Jeder bringt einen Kuchen mit und dann gibt es abends Schinkenspeck, Wurstsalat und dann stehen wir zusammen da in der Küche und schneiden Wurstsalat und Brot hat einer mitgebracht und am anderen Tag sind wir meistens irgendwie spazieren unterwegs und gehen in eine Gastwirtschaft, was wir gebucht haben, essen Mittag und abends gibt es dann den Rest vom Kuchen und noch den Rest vom Speck und sowas. Also und Honigbrot, das von uns abends.
Und ein Gläschen so Rosenaufstrich.
Nee, Rosenaufstrich nicht, sowas gibt es im Schwarzwald nicht.
Du musst nochmal erklären, wie du auf die Idee gekommen bist. Nicht nur Rosen, sondern ja auch alles andere oder fast alles andere, was auf Sylt so wächst, zum Teil deiner Küche zu machen.
Also es gab einen Knackpunkt, der war 2004 und da haben wir angefangen, dass wir gesagt haben, wir verwenden keine Fische mehr, die südlicher als Hamburg schwimmen. Mhm. Das war für uns so ein Knackpunkt. Das kam, das ging ja so mit der Regionalität und Nachhaltigkeit, ging ja da so langsam los. Und mir war das aber irgendwie so ein bisschen überdrüssig, dass wir wirklich alle, aber wirklich alles genauso hatten wie alle anderen. Und es ging nicht darum, anders zu sein als die anderen, sondern mich hat das einfach mehr interessiert, was dort noch passiert. Und als wir damit angefangen waren, dann war das erstmal ein bisschen schwierig, weil dann gab es auf einmal Knurrhahn, Wittling und Makrele. Und es gab auch einen Gast, der fand das gar nicht witzig. Er sagt, ich fahre nicht in ein Zwei-Sterne-Restaurant, um Makrele zu essen. Mhm. Ja, die alte, ölige, rauchige, fettige Makrele, die wollte der nicht haben.
Die es ja auf Sylt überall geräuchert gibt für
ja, voilà. Die ist da überall
3,99.
Genau. Und das wollte er eben nicht. Der hat dann auch einen anderen Fischgang gekriegt, hat aber trotzdem noch die Makrele gekriegt und meinte nur hinterher, es kann niemals Makrele gewesen sein, weil es so lecker war.
Und das war aber eine normale Nordseemakrele.
Das war normale Nordseemakrele, aber das war im Juni und Juli, also zur Hochsaison. Und wenn man den Fischtheken der normalen Fischgeschäfte glauben darf, dann haben ja alle Fische 12 Monate im Jahr Saison. Das ist ja nicht so. Das ist wie mit Erdbeeren, mit Spargel, mit Rhabarber, mit Brombeeren. Alles hat seine Zeit. Mhm. Und wenn wir ein Produkt in seiner Jahreszeit, in seiner Höchstzeit, in seiner vollen Blüte haben, dann hat es den höchsten Geschmackswert. Es hat den höchsten Nährwert, aber auch für unseren Körper. Mhm. Ja? Und es hat den höchsten Genusswert, weil ich ja was aussuchen kann. Wenn ich nur B-Ware habe, was soll ich denn aussuchen? Mhm. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Jetzt kommt noch dieser Genusswert, der obendrauf kommt, nämlich Verzicht. Und Verzicht ist Lustgewinn. Beim Spargel wisst ihr es doch. Wir freuen uns im April, wenn er kommt und 6 Wochen später sind wir froh, dass er weg ist. Aber wir freuen uns doch schon. Ich freue mich nicht im November auf April. Ne? Aber so langsam, wenn der Winter so langsam zu Ende geht und man merkt, so es wird Frühling, da habe ich schon richtig Heißhunger auf Spargel. Und dieser positive Verzicht ist wirklich ein Lustgewinn und ein deutlicher Mehrwert. Und wenn wir in diesem Kreislauf, im Kreislauf der Natur uns ernähren, dann haben wir doch viel mehr Abwechslung, wir haben das viel bessere Produkt, wir haben viel mehr Spaß und Freude dran, also so viel mehr positive Aspekte.
Funktioniert und das auch für den Urlauber, der im Schwarzwald nun mal irgendwie nicht das bekommt, was er auf Sylt im Urlaub dann bekommt?
Ja, es gibt doch automatisch eine viel höhere Identität. Mhm. Ich will in Bayern kein Krabbenbrot und ich will auf Sylt keine Weißwurst. Ja? Und wenn wir das aber schaffen, dass eine Region eine wirkliche Identität hat, viele fahren ja nach Sylt und denken, hurra, jetzt gibt's Fisch, ja, und frisch gefangen vom Kutter. Es gibt keinen einzigen Kutter auf Sylt, keinen einzigen. Es gibt keinen einzigen Berufsfischer auf Sylt.
Gret Paluca gibt's.
Was ist das denn?
Ja, das ist kein Berufsfischer, ja.
Das habe ich mit meinen Kindern oft machen müssen.
Aber das ist so schön, mit dem Seetierfang ist doch klasse. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was es sonst gibt. 95% der ganzen Ware kommt aus Dänemark.
Und
aus
für dich fischt die Freiwillige Feuerwehr?
Ein Teil. Das ist so, wir haben uns so ein Netzwerk aufgebaut. Also wir haben selber 10 Jahre lang ein großes Boot gehabt und dann haben die Mitarbeiter erstmal gemerkt, weil die Mitarbeiter sind alle heiß drauf, ja, wir gehen angeln. Und dann kotzen die aber alle erst einmal. Ja, so geht's schon mal los. Da merken die erst einmal, dass sie nicht seefest sind, dann stehen die beim Blinkern, dann schön in der Dünung drin. Also ich bin da der Oberspezialist, von 10-mal Angeln haben sie mich 9-mal zurückgebracht. Mhm. Und ich habe wirklich alles probiert.
Mit gelbem
alles.
Gesicht.
Ja. Ja, also für mich ist einfach klar, ich bin nicht seetauglich, aber ich verwende die Produkte gerne. Aber trotzdem nochmal zurückzukommen, warum verwenden wir diese Dinge, die dort in unmittelbarer Umgebung wachsen, gerne? Das hat sich intensiviert. Und was wir mal mit Rosenblüten angefangen hat, mit der Rosa Rugosa, ist jetzt eben eine ganze Serie geworden. Knickfrüchte. Was ist der Knick? Das ist in Norddeutschland ganz typisch, diese Büsche, Hecken und Bäume, die an Wiesen, an Feldern stehen. Ja, das ist Eberesche, das ist Sanddorn, ja auch, Holunder, Brombeer, Haselnuss, Krete. Ja, diese Früchte und jede Frucht für sich ist vielleicht nicht gerade so ein Charming-Produkt wie Kirsche, Erdbeere, aber extrem gut. Und jedes hat so eine kraftvolle Art und Weise. Also eine Knickfruchtmarmelade zu machen, ist völlig bescheuert, weil alles zusammengemischt schmeckt einfach nicht gut. Aber jede einzelne für sich, so ganz präzise, wunderbar. Hagebutte, ja? Kornellkirsche. Das sind alles solche Dinge, die hat man jetzt nicht in Hülle und Fülle irgendwo am Markt stand und nimmt da 3 Schippen voll, sondern macht sich ja jeder erstmal Gedanken, wenn er Hagebutte kauft, was mache ich denn eigentlich da draus? Ja. Wo passt denn das ein? Hat schon mal jemand einen Hagebuttenkuchen gebacken?
Kann man doch auch dieses Juckreizpulver draus machen, oder?
Ja, aber hat schon mal jemand einen Hagebuttenkuchen gegessen?
Marmelade,
ja. Genau.
Die Früchte, die du da erwähnst, das sind welche, die muss man sich erobern. Ne? Also bei einer Kirsche und einer Erdbeere ist völlig klar, die ist eigentlich perfekt, so wie sie kommt. Ja. Was macht man mit einer Krete, die ich vorher noch nie gehört hatte?
Also Krete ist die norddeutsche Wildpflaume.
Ja.
Und im Schwarzwald gibt es Ziehbärtle.
Ja.
Das sind die ganz kleinen, ovalen, genial, und zuckersüß. Und diese Krete ist eher eine Eierpflaume, fast schwarz. 2/3 Stein, 1/3 Fleisch.
Und die hast du wild auf Sylt entdeckt?
Die gibt's.
Und seitdem pflanzt du sie an? Oder geht ihr weiter sammeln?
In Schleswig-Holstein, also ich glaube auf Sylt. Also ich kenne 2 Bäume, mehr kenne ich nicht. Und in Schleswig-Holstein aber hat es eine sehr hohe Typizität. Es gibt den Dollerup, in Dollerup, die Dollerupper Brennerei. Und die machen zum Beispiel einen Kretengeist. Und das schmeckt anders als Pflaume normalerweise.
Das ist ja so gut wie ein guter Ziehbärtle.
Anders. Es hat nicht diese wuchtige Frucht in der Nase. Es ist eher ein bisschen reduzierter. Es ist eben nordisch kühler ein bisschen.
Nicht so süß, die
Frucht. Es ist nicht so süß, nicht so üppig.
Wie entdeckst du diese Lebensmittel für dich?
Stromerst
du über die Insel durch irgendwelche Knicks und probierst mal und manchmal ist dir danach schlecht?
Es ist ein Netzwerk von Leuten, die sie zusammengefunden haben und wir haben eine wunderbare Frau vor über 15 Jahren kennengelernt. Wir haben einmal annonciert in der Zeitung, suchen Kräuterfee. Haben sich 2 Frauen gemeldet. Ich sage immer, eine Fee, eine Hexe. Wir haben uns für die Fee entschieden. Maria Schierz, die hat auch einen Namen.
Was macht die Hexe heute? Was macht die Hexe heute?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Maria Schierz ist damals 55 gewesen, hat bei einem Rechtsanwalt Notar als Hauswirtschafterin gearbeitet, kommt von der Schwäbischen Alb, ist aber im Norden hängen geblieben. Und wir haben sehr schnell gemerkt, das ist eine Frau gewesen, die eine ganz hohe Affinität für Garten, Lebensmittel, Kräuter und für die Haus- und Handgemachten Sachen hat. Was man sich eigentlich so vorstellt. Wobei Haus- und Handgemacht, finde ich ja ein Begriff, der sehr schwierig ist, weil es ist kein Qualitätsprädikat. Wir wissen zwar, was gemeint ist, aber es kann auch ganz schön daneben gehen. Also was Hausgemachtes, Handgemachtes, muss nicht automatisch gut sein. Aber Maria war jemand, die hat uns auf die Wiesen gebracht und hat uns gezeigt, was gibt es in den Wiesen alles. Die ist mit uns in die Salzwiese gegangen und hat uns gezeigt, was gibt es in der Salzwiese. Die ist auf die Halligen gefahren und hat da mit Leuten gesprochen und hat gefragt, sag mal, was gibt es denn noch? Und die hat eben gelesen, die ist spazieren gelaufen, die hat geguckt, die robbt wirklich, die robbt auf den Knien über die Wiese und guckt, was da gibt. Und das haben wir uns zunutze gemacht und über 10, 15 Jahre ist da natürlich was gewachsen. Haben wir ein Portfolio, haben wir da gekriegt und das treibt uns auch an und das ist irgendwie, es ist ganz bodenständig und grundnatürlich, es ist schmeckbar, es ist ein bisschen anders. Wir machen das nicht, damit es anders ist, sondern damit das Produkt, was wir da haben, dass es einen Geschmack und eine Identität hat. Das ist der Trieb. Und für die Gäste ist es natürlich so, die Salzwiesenkräuter zum Beispiel, ne? Die gibt es im Juni, Juli, Ende Mai vielleicht auch schon. Mitte August hört es schon wieder auf. Denn die stehen ja in Salzwiesen oder im Flutsaum. Und die leben vom Salzwasser. Und Wasser verdunstet, Salz aber nicht. Das heißt, die Pflanze wird nach und nach übermineralisiert und stirbt dann ab. Mhm. Jetzt haben wir ein Zeitfenster von etwa 10 Wochen, wo wir die verwenden können. Strandportulak, Strandwegerich, dann Soden, Dreizack, Strandwermut, Queller gehört dazu. Und dann gibt es den Strandspinat noch. Den haben wir allerdings auf Sylt ganz, ganz selten gefunden. Mhm. Aber die anderen Sachen, die haben so eine hohe Identität. Mhm. Der Strandportulak sieht zum Beispiel aus wie Salbei fast. Hat auch dicke, fleischige Blätter. Hat aber ganz hohe Mineralität und eine wunderbare Salzigkeit. Aber Mitte August wird es dröge. Die Saftigkeit verliert es. Und dann wird es nur noch salzig. Und dann ist vorbei.
Aber ihr sucht immer oder baut ihr dann auch richtig dort an?
Also Garten, wir haben ja drei große Gebiete, wo wir unterwegs sind. Das eine ist die Natur drumherum und da ist Sylt nur ein kleiner Part. Wir haben über Feinheimisch auch ein Netzwerk, was in Schleswig-Holstein so passiert. Pilze oder so gibt es auf Sylt eben kaum und wir importieren auch Sachen. Da ist nicht so, dass wir da 100% Selbstversorger sind. Das geht gar nicht. Also die Wiese, auch der Deich, wo man manchmal Champignons holen kann. Wir haben auch kleine Wäldchen auf Sylt, wo man auch ein bisschen Farn holen kann. Dann die Salzwiese, was eben ganz speziell ist. Und das nächste ist unser Garten. Und unser Garten, das ist so, ich sag mal, so ein bisschen Inspirationsgebiet. Das ist aber auch so ein bisschen, ja, Teamwork für die Mitarbeiter. Auch gestern Morgen zum Beispiel. Die Woche war nicht langweilig letzte Woche. Und gestern war freier Tag, war Sonntag. Und um 10 Uhr waren etwa 8 Leute mit dem Garten und mit Spaten und Gummistiefel ausgestattet. Und wir haben gestern eigentlich mehr oder weniger im Garten umgegraben, schon angefangen Winterfest zu machen.
Und deine Mitarbeiter kommen am freien Tag und graben.
Und die machen das super gerne. Das eine ist, lang pennen können sie immer, sage ich mal. Aber die werden ja nicht dümmer dabei. Das eine ist der Kontakt untereinander, das andere ist aber, dass man mit der Natur auch arbeiten muss. Und sehen, hegen, pflegen und nachher auch ernten, das sind ja Prozesse nacheinander. Und wenn man sieht, dass etwas wächst, wenn man etwas erntet, was abschneidet, wie schneidet man es ab? Schneidet man es so ab, dass es nachwachsen kann? Kann man mit der Wurzel was machen? Nehme ich alle Blüten weg, kommt nachher keine Frucht mehr? Und die unterschiedlichsten Sachen. Und wir machen ganz, ganz viel Kräuter, ganz viel Zwiebelgewächse im Garten, ganz viel Kohl, Tomaten und Gurken, das interessiert uns nicht. Tomaten brauchen wir eh kaum in unserer Küche. Gurken, da wissen wir, wo wir die besser noch herkriegen. Und das andere ist so, wir nehmen dann, was wir haben.
Stehst
und
zwischendurch
lassen wir wachsen.
Stehst du denn da und dozierst oder lässt du jeden seine eigenen Erfahrungen machen?
Beides ein bisschen. Es gibt immer mal eine Garteneinweisung. Wir machen auch richtige Gartenschulungen, auch für die Mitarbeiter. Und dann machen wir so eine Stunde, anderthalb Stunden Gartenschulung und dann setzen wir uns dahin und essen Müsli und trinken dann Kaffee und machen quasi das Arbeitsmeeting dann gleich noch im Garten und dann geht's ab in Söllringhof zum Arbeiten. Und das ist eine wunderbare, also das Boot, die Salzwiese, der Garten, aber auch Dittmeiers Ausland Company. Mhm. Ich war am Mittwoch mit meinen Frühstücksfrauen, weil die haben mich gefragt, können wir denn auch mal eine Schulung haben? Ja, das sei ja logisch. Da bin ich mit denen nachmittags um 15 Uhr ins Watt gegangen und habe mit denen eine Auslandsschulung gemacht. Es hat mich eine Stunde Zeit gekostet, aber die 4 sind so happy, ja, und wir haben gigantische Bilder gemacht. Es war fast so ein bisschen unnatürlich. Ja, es war einfach klasse. Also da geht mir auch das Herz auf. Für mich ist das auch was Schönes.
Welche Landschaft hat denn mehr zu bieten? Deine Heimat oder Sylt?
Meine Heimat.
Also es war auch ein bisschen das dritte Welt für dich sozusagen aus einer kulinarischen Sicht und du musstest die dir arbeiten.
Also auf Sylt, man muss schon zweimal hingucken, bis man was sieht. Ja, und im Schwarzwald ist dann so Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Mhm. Bei uns weiß ja im Herbst gar nicht, ist der Sommer jetzt eigentlich vorbei oder zählt es zum schlechten Sommer oder ist es schon Herbst?
Oder sieht man überhaupt, was
für
ein Nebel ist?
Und im Winter weißt du nicht richtig, ist eigentlich Winter vorbei oder ist es immer noch Spätherbst oder so? Das ist ja manchmal alles so weich geduscht. Ne? Und jetzt letzte Woche haben wir schon Frost gehabt. Ja? Frost haben wir schon gehabt. Muss schon Scheiben kratzen. Also ich kann mich an Jahre erinnern, da musst du nicht mal eine Scheibe kratzen im Winter. Und dann ist es auch so, du hast halt nicht diese Kirschblüte und Löwenzahnblüte und sowas. Diese Üppigkeit fehlt einfach. Aber du hast ja für andere Sachen. Und ich glaube, wenn man mich heute zurückpflanzen würde in Schwarzwald, ich würde die Wiesen an den Hängen in den Wald rein, das würde ich genauso abgrasen, jetzt natürlich mit einer anderen Vorkenntnis, ja, und würde mir dann dort Leute suchen, die hohe Affinität haben und das auch meistens über die Naturheilkunde kann man ja ganz viel erfahren, was sie nehmen. Das war aber nie unser Antrieb. Mhm. Unser Antrieb war nie, dass wir Kräuter sammeln, weil sie von der Naturheilkunde her ganz besondere Fähigkeiten haben. Das ist dann ein Zusatz, das ist ein Bonusprogramm dann, wenn man das auch noch hat. Für uns ist es erstmal Geschmack.
Schließt du denn aus, dass du eines Tages zurückkehrst zu Feigen, Aprikosen, Pilzen in den Schwarzwald?
Also ich schließe mal gar nichts aus. Ich bin jetzt 20 Jahre auf Sylt. Ich habe gesagt, ich mache 10 Jahre Sylt. Dann gehe ich nach Schottland, mache da ein Kingcastle. Und vorne ein Angelsee, hinten ein Jagdrevier, rechts eine Whiskybrennerei und links ein paar Gästezimmer.
Hat nicht geklappt.
Ich habe doch meinen Kingcastle auf Sylt. Warum soll ich nach Schottland gehen? Ja.
Apropos Whisky. Die haben sie mal vor 2014, glaube ich, für viel, viel Geld Rotweine geklaut. Das haben, glaube ich, alle schon gehört und gelesen. Also im Wert von 50.000 Euro. Hat die Versicherung bezahlt? Das habe ich nicht
ganz
gefunden.
Ganz schwieriges Thema. Also eins weiß ich auf jeden Fall. Wenn mal wieder einer einbricht, ja, ich schlage erst 5 Fensterscheiben ein. Von rechts, von links, von vorne hin. Hauptsache ist irgendwo ein Schaden.
Ah, um zu beweisen, dass jemand drin war.
Ja, das ist
wie, also das heißt, die sind spurlos verschwunden. Spurlos eingedrungen.
Nee, es gab schon Spuren, aber...
Aber wie klaut man so viel Wein
geräuschlos? Darüber
und wie viele Flaschen sind denn 50.000 Euro in deinem Keller?
Das waren 71 Flaschen.
71 Flaschen. Na, die kriegt man ja irgendwie mit dreimal Reise raus im Golf weggefahren.
Ja, das war nicht viel Aufwand.
Ganz gezielt rausgepickt.
Ja, das war eine Bestellung. Das war eine Bestellung, die abgearbeitet wurde. Heute hast du ja deine Weinkarte auch im Netz, ne? Und wenn dann jemand noch ein, zwei Mal im Restaurant war und dann auf der Weinkarte auch sieht, wir haben einen gläsernen Weinkeller auch und da stehen die jetzt nicht in Reihe und Glied, aber man kann sich ein Bild draus machen. Und Leute, die sich damit beschäftigen, das ist eine ganz, ganz hohe Kriminalität, die da dann dahinter steckt, ja, die sich damit beschäftigen, die schaffen das auch. Mhm. Die schaffen das auch und die finden Mittel und Wege, dass das geht.
Und waren das die Flaschen, die sich besonders gut weiterverkaufen lassen oder glaubst du, dass ein krimineller Connoisseur sich bis heute an deinen Weinen degustiert?
Ich möchte gar nicht behaupten, dass ein Connoisseur die in Auftrag gegeben hat, aber es gibt Leute, die dealen mit allem Möglichen und die wissen, was gut und teuer zu verkaufen ist. Ich habe vor ein paar Tagen gesehen, da hat einer 38 Flaschen. Romane Conti, also querbeet, von Corto über Grand Echesso, Latache und. Da waren nur 2 Conti dabei, nur 2. Vor 100.000 Euro angeboten.
Wo haben sie 68. Wo kann man sowas sehen?
Mir haben sie 68 Flaschen geklaut und die Versicherer hatten nur einen Wert von 50.000 Euro aufgestellt.
Aber habe ich das richtig verstanden? Du hast irgendwo geklauten Wein gesehen? Angeboten?
Nee. Also es gibt bestimmte Freaks, die bieten Kellerauflösungen an oder dealen dann mit diesen Weinen, die sie auf legale Art und Weise gekauft haben. Ja. Aber Romane Conti ist einfach eine Liga für sich und wir kriegen jedes Jahr immer eine kleine Menge, wird zugeteilt. Mhm. Wir kaufen das regelmäßig, aber wir kaufen es für unsere Gäste. Wir dealen nicht damit, sondern wir setzen die für relativ wenig Geld auf die Karte. Mhm. Wirklich. Und dann Leute, die sonst sagen, Mensch, da müsste ich mehr im Einkauf dafür zahlen, als es hier auf der Karte steht, die trinken es dann auch bei uns. Und deswegen werden die Weine auch bei uns getrunken. Mhm. Und andere kaufen sie eben, um das zu verkaufen. Es ist so, wenn man so einen Flight, so einen Achterflight, ich sag mal, der kostet 5 im EK oder 6 im EK über einen seriösen Händler und kann ich sofort für 12 verkaufen. Sofort.
Und kodierst du deine Flaschen jetzt, damit du sie irgendwo...
Die sind schon kodiert gewesen.
Okay. Und hat man die wiedergefunden?
Nee. Die Polizei macht uns auch wenig Hoffnung. Es gibt 3 ähnliche Fälle in Deutschland, wo ganz gezielt ganz bestimmte Flaschen geklaut worden sind. Und man vermutet, dass das in Ostblock wandert oder nach Macau oder sonst irgendwie. Ja.
Erkennst du, wenn ein neuer Gast in dein Restaurant kommt, ob er ein Typ ist, der vielleicht für dann knapp 10.000 Euro eine Flasche Wein bestellt? Kann man das sehen?
Das passiert bei uns auch ganz, ganz selten. Wir sitzen nicht in Berlin, wo ein großes internationales Publikum da ist, ja, also wo wirklich querbeet da ist. Sondern wir sitzen auf Sylt, eine sehr deutschsprachige Geschichte, Schweiz, Österreich, Deutschland, die natürlich auch alle das Potenzial haben, sowas zu kaufen und zu trinken.
Ja.
Ist aber nicht unbedingt da so eine Sportart. Also es findet da wesentlich weniger
aber
statt.
Aber Weinklau ist schon ein großes Thema in der Gastronomie, bei Kollegen in der Großstadt?
Ja, wenn man jetzt mal in 10-Jahres-Schritten rechnet und alle 3-4 Jahre erfährt, da sind sie rückwärts mit dem LKW reingefahren und haben das Lager ausgeräumt, da haben sie gezielt den Keller ausgeräumt, da haben sie ganz gezielt... am ersten Schließtag, Renovierungsphase, alles außer Gefecht gesetzt, dann ist das schon eine knallharte Recherche, die die da betrieben haben und nicht zu unterschätzen. Ne? Mhm. Aber das muss man ein bisschen vorbeugen. Aber ein Gast kann man überhaupt nicht erkennen. Heute schon gar nicht mehr. Null. Gar nichts.
Sitzen das Leute mit zerrissenen Hosen in deinem Gastraum?
Total unterschiedlich.
Beschreib mal deine Gäste. Was sind da so für Leute?
Wir haben lebenslustige Menschen. Wir haben ein bisschen gesetzteres Publikum. Das kommt vielleicht durchs Haus, weil es etwas gediegener ist. Wir haben ganz viele junge Leute. Wir haben im Mittelfeld welche, also man kann sie gar nicht genau charakterisieren. Wenn wir jetzt Zahlen sprechen lassen würden, das können wir in der Logie, können wir das ja wunderbar machen, wo wir dann sagen, im Segment 20 bis 30, da spielt sich 3% vom Umsatz ab, dann im Segment 30 bis 40 oder 40 bis 50, das zahlungskräftigste Klientel ist bei uns zwischen 42 und 45 Jahren.
Mhm. Wie erklärst du dir das? Also es sind ja nicht die, ist ja nicht der Altersbereich, in dem den Menschen am meisten Geld zur Verfügung steht.
Nee, ist das nicht so?
Ich hätte gedacht, du bist älter.
Ja.
Erbengeneration und
dafür sind
zweimal
wir nicht mehr,
geerbt.
Da sind wir schon wieder nicht prädestiniert genug als Betrieb. Wir haben keinen Fahrstuhl im Haus, wir haben kleine Zimmer. Wenn man aus dem Söringhof raus muss, muss man gut zu Fuß sein, das ist gleich alles schief und schräg. Wir haben eine bunte Mischung, aber für viele Leute ist es dann, also ältere Leute ist es fast zu unbequem. Mhm. Ja, das ist, da macht man gleich größere Sprünge, größere Suite. Bei uns ist unsere Suite ist so groß wie anderswo ein großes Doppelzimmer. Mhm. Ja.
Sylt ist ja auch bekannt für, sagen wir mal, Snob-Tourismus. Hast du manchmal solche Partys auch bei dir im Gastraum?
Ganz klasse. Wir haben, also die Schweizer kommen verstärkt nach Sylt, weil es immer bessere Flugverbindungen gibt.
Okay.
Und dies ist aber auch wieder ein Pärchen, die haben mich da mal zur Seite genommen und gefragt, sagen Sie mal, King, wo findet denn das jetzt alles statt mit den Promis und so?
Ja.
Da müssen Sie am Freitagabend ab 22 Uhr genau da und da hingehen und dann vielleicht.
Ja.
Oder am Samstagnachmittag. Nehmen Sie sich mal 2 Stunden Zeit und laufen da mal hin und her. Vielleicht.
Wo muss man denn da hingehen?
Ja, eine Whiskymeile in Kampen, ja, immer noch, nach wie vor, egal ob es Rauchfang oder ob es Go-Gärtchen ist und leise verdarrt zwischendrin. Die ihr Auto zeigen wollen, die
kannst
meinen.
Kannst du das nachvollziehen? Du bist ja sehr bodenständig, kommst vom Bauernhof mit
vielen
Geschwistern.
Es gibt einfach welche, die genießen das auf eine andere Art und Weise und die mieten sich dann ein Cabrio, ein großes, und fahren damit nach Sylt und machen damit eine Woche Urlaub und fühlen sich da einfach gut dabei. Und die einen können sich's leisten und die anderen brauchen es nicht. Mhm. Bei uns kommen viele mit einem einfachen BMW oder mit einem einfachen Audi, aber die sind zig Millionen schwer. Ja, das interessiert die gar nicht. Das muss jeder nahe selber wissen. Aber diese Snob- und diese Schickimicki-Geschichte muss man sehr krampfhaft suchen. Natürlich gibt es in der Sansibar ab und zu mal eine schöne Party. Ja, ist doch klasse, dass es das da überhaupt gibt.
Mhm.
Wenn ich auf Amrum oder Föhr bin, dann wäre es schon schwieriger. Ne? Also du hast ja auf Sylt ein Portfolio von bis. Ne?
Ja.
Von der Pommesbude bis zum 2-Sterne-Restaurant, vom Campingplatz über 5-Sterne-Hotel und du kannst im Armani-Jackett kommen, du kannst aber auch mit 3 Hunden und kurzer Hose kommen, es geht so alles irgendwie. Und wenn man da mal so eine Sansibar nimmt, ob man das gut oder schlecht findet, du kannst da eine Currywurst essen oder Steinbutt, du kannst Röderer Kristall trinken oder Apfelsaftschorle. Und das ist einfach du kannst, wenn du willst, du musst aber nicht.
Mhm. Und in der Sansibar tragen ja selbst manchmal die Hunde Armani-Jackett.
Ja, das kann sein. Ja. Aber das käme ich gar nicht so aus.
Aber was ist denn da auf Sylt los? Ich habe gehört, die Sterne werden immer weniger.
Ja,
woran liegt denn das?
Ja. Also ich habe mich vor 7 Jahren oder 6 Jahren schon fast beschwert, dass es zu viel des Guten wird. Da war das dann echt mal so ein richtiger Hype. Da haben wir in List 2 Sterne gehabt, dann haben wir im Munkmarsch 2 Sterne gehabt, der Söringhof 2 Sterne, dann Rittmeier im Brudersand noch 1 Stern, Holger Bodendorf, Jörg Müller noch. Ich habe für mich so das Gefühl gehabt, das ist des Guten zu viel.
Mhm.
Und dann kam genau das Gegenteil. Dann war Rittmeier weg, dann Jörg Müller hat abgegeben, dann ist List weggegangen. Dann hat Pape aufgehört und dann hat natürlich alle Welt gedacht, auf Sylt bricht das Chaos aus, alle Sterne verschwinden. Tatsache ist doch heute, Dinge verändern sich doch viel schneller. Wir leben einfach in einer schnelleren Zeit. Und Alessandro Pape war 15 Jahre im Fährhaus, das ist ja nicht wenig.
Mhm.
Ja? Und wenn ein Arosa in List nach 3 Jahren sein Konzept über den Haufen schmeißt, dann ist das eine unternehmerische Entscheidung. Ja? Und jeder soll seine Geschäfte führen, wie er denkt. Und dass wir 20 Jahre jetzt Söringhof machen, bin ich wahnsinnig stolz drauf. Ich finde das auch klasse und ich liebe den heute immer noch heiß und innig. Und ich glaube auch, dass die zwei Sterne zum Söringhof passen wie Arsch auf Eimer. Und ein Jan Philipp, der echt so ein richtiger Terrier ist, ja, der ist 20 Jahre jünger, der ist 25 Jahre jünger als ich, 25 Jahre. Das ist so ein Hammertyp und der hat auf der einen Seite diese Bodenständigkeit und auf der anderen Seite aber auch alles, was du brauchst, um heute auch ein Stück weiterzukommen. Clever, um alles, was alt und gut ist, nicht gnadenlos über Bord zu schmeißen, sich aber genügend Freiraum zu schaffen, um neue Dinge zu entwickeln. Und wisst ihr, wer profitiert? Der Gast. Der Gast profitiert eindeutig, weil er hat im Söringhof so auf der einen Seite Beständigkeit und auch Souveränität, auf der anderen Seite kann jetzt auch wieder Neugier Einzug halten. Was hat sich denn jetzt verändert? Was ist denn jetzt neu? Was ist denn jetzt anders? Und das hat gar nichts mehr mit der King-Küche zu tun, sondern ist es eine Berner Küche geworden. Natürlich haben wir auch Gäste, die sagen, sie vermissen die King-Küche, die Schlemmerschnitte und die Bouillabaisse und dies und jenes. Ja und? Dinge verändern sich weiter.
Kommt was Neues.
Ja, kommt was Neues.
Du guckst
apropos
schon mal,
was Neues.
Genau. Ganz
hier im Hintergrund höre ich Schaben. Achim, macht die Spätzle selbst.
Ich versuche es jedenfalls.
Und mal wieder. Sieh, aber dein Schabeteil ist ein bisschen kurz. Ich mache das immer mit der Palette, damit die Dinger länger werden.
Ja, einmal für die Hörer. Johannes hat schon ganz nervös immer
eben beim
Reden
rübergeguckt.
Ah, mit dem Gummischaber, ja.
Ja, mache ich auch ganz gerne.
Ich nehme sonst die Palette, zack, dann werden die ein bisschen länger.
Das ist keine Gummipalette, das ist ein Fensterkratzer. Sowas habe ich im Auto.
Aber es zittert schon gerade so ein bisschen in deinem Finger. Du würdest schon gerne mal rübergehen und mitschaben, oder?
Also, ich habe im Ringhotel Johanniterbad in Rottweil meine Lehre gemacht. Bei Frau Irmgard Meyer, Autodidaktin. Der haben sie die Ausbildungserlaubnis hinterhergeschmissen.
Ja.
Und das war wirklich so ein ganz bodenständiger Familienbetrieb. Gibt es heute noch. Ich habe heute immer noch guten Kontakt zu ihr. Sie ist über 80. Und Sonntagmorgens war 5 bis 7 Kilo Spätzle schaben. Das verlernst du im Leben nie wieder.
Kannst du uns einmal zeigen, wie du es machst?
Bitte?
Kannst du uns einmal zeigen, wie du es machst?
Machen,
vielleicht
ja.
gehen wir mal rüber.
Ehrlich, ja?
Ja.
Soll ich
ja,
aber? Aber ich brauche eine Palette dazu.
Winkelpalette?
Nee, wenn er hat, eine normale.
Also wir gehen jetzt zum Topf rüber und gucken da mal rein.
Aber nee, der Teig ist schon sensationell. Wer
und
hat Blasen geschlagen?
Ein Schabkurs, ne? Von Johannes.
Da gibt gar keinen Schabkurs. Ich weiß nicht, wie. Geht auch damit.
Geht auch damit?
Ja, geht auch damit.
5 bis 7 Kilo am Sonntagmorgen. Und dann? Also das
und dann
hält dann die ganze Woche?
Nee, nix da. Das hat vor Sonntagmittags, das war ja noch zu einer Zeit, wo man sonntags ja noch essen gegangen ist mittags. Das hat sich ja auch verändert. In den bei den Landgasthöfen, da geht es ja noch wunderbar, aber das ist ja dezimiert. Das hat sich einfach geändert. Ne? An besonderen Feiertagen ist das noch so.
Du musst ein bisschen beschreiben für unsere Hörer, was du da machst. Weil das können
also
wir
ich habe jetzt erstmal den Teig, ich habe erstmal das Brett eingetaucht, damit das Brett nass ist, damit die Spätzle auch rutschen. Dann habe ich es jetzt so aufgelegt, den Teig ein bisschen zerstrichen, meine Palette war nass. Und dann muss das Brett nochmal eintauchen.
Also mit einer mordsmäßigen Geschwindigkeit.
Bitte?
Schabt
ja, du musst ja runterschießen und deswegen muss das Brett immer nass sein und auch die Palette dann. Und dann schabst du so runter. Zack.
Ich hab schon gewusst, warum ich das mache. Ne?
Ja.
Sehr gut.
Und da muss man immer, ja.
Was zeichnet einen guten...
So schlimm ist gar nicht geworden.
Was zeichnet einen guten Spätzleteig aus? Er soll Blasen werfen, warum?
Also Blasen, damit der einfach gut aufgeschlagen ist, damit er nicht zu zäh ist. Da ist ein Mehl drin, da sind Eier drin. Und,
ich schenke uns mal ein bisschen Champagner nach.
Und wir haben früher immer noch so gemacht, also Ei rein und dann immer aufs Eigelb ein bisschen Salz drauf. Wenn man Salz aufs Eigelb macht, die Farbe wird stärker. Ist tatsächlich so. Und je gelber die Spätzle natürlich waren, desto mehr Ei war drin. Und ja, später hat man dann Farbstoff und sowas reingehauen. Ja, aber mit dem Thema haben wir nie was zu tun gehabt. Da hätte Frau Meier, da hätte sie die sich eher erschossen, als dass da Farbstoff irgendwo reingekommen wäre.
Sind denn selbstgeschabte Spätzle viel besser als Convenience-Spätzle?
Ja, logisch.
So wie mit allem oder?
Nee, das hat doch schon alleine damit was zu tun, wie man das gemacht hat. Das ist doch was ganz anderes, als wenn ich eine Packung aufreiße. Die mögen ja heute auch gut sein. Ich möchte nicht immer sagen, dass alles, was gekauft und fertig gibt, dass es schlecht ist grundsätzlich.
Prost.
Aber Prost zum Wohl. Aber das hat doch auch damit was zu tun, dass es ein richtiger Prozess ist, ja. Und da sind mal lange, mal kurze dabei, mal ein bisschen dickere. Und man muss das danach mit kaltem Wasser einmal abschrecken, sonst kleben sie gleich zusammen. Und dann isst man schon mal die etwas zu dick gewordenen so mal schnell raus, ja.
Und wenn du auf Sylt dann irgendwann mal deine Hagebutten und Kreten leid bist, machst du dir dann heimlich nachts, wenn es die Mitarbeiter nicht sehen können, Spätzle?
Also meine Frau kommt auch aus dem Land der Maultaschen. Und und die liebt das heiß und innig. Aber ich glaube, ich habe im letzten, also dieses Jahr noch gar nicht Spätzle gemacht. Meine Kinder lieben das übrigens auch irre. Spätzle und Rahmsoße. Mhm. Wenn wir im Schwarzwald zu Besuch waren, haben wir früher in Berlin gewohnt, ganz früher. Und wenn wir im Schwarzwald dann waren, dann gab es einfach was ganz anderes zu essen. In Berlin gab es keinen Wurstsalat bei uns zu Hause. Ich habe auch vor 20 Jahren schon angefangen, ich lasse mir kein Most mehr schicken, kein Speck mehr schicken und keine Maultaschen mehr schicken.
Weil du das nur noch vor Ort essen willst.
Ich will es nur noch dort essen. Es ist ein anderer, es schmeckt einfach anders. Und wir wissen es ja auch, wenn wir einen Wein im Urlaub trinken, dann schmeckt er dort anders als nachher zu Hause. Und das hat was mit kulinarischer Identität zu tun. Und ich glaube, es wird auch besonders, wenn man sowas in der Atmosphäre, ich freue mich so sehr auf Dinge und deswegen im Kreislauf der Natur. Und der Kreislauf der Natur, wenn ich das in einer bestimmten Region habe noch, dann habe ich doch noch mehr Identität.
Aber dann kannst du ja den Rest des Jahres zu Hause immer nur nordfriesische Küche essen. Das ist doch auch ein bisschen hart.
Das geht ja querbeet. Wir sind jetzt ja nicht so, dass wir sagen, also jetzt zum Beispiel, ne, bei uns gibt es jetzt auch weißen Trüffel. Das gehört für mich zur europäischen Esskultur dazu. Mhm. Aber kein Trüffelöl. Ja, und ich würde das den Gästen niemals vorenthalten.
Mhm. Hat denn Sylt eine eigene kulinarische Identität oder Norddeutschland? Und Norddeutschland?
Das war, also man muss einmal sagen, der Norden hat's und vor schwer. Allem die Küsten war eine bitterarme Region. Mhm. Die haben klimatisch, haben die schon mal die Arschkarte gezogen gehabt, ja. Dann sind sie verschrien als Kartoffel- und Kohlfresser gewesen und es war auch sehr rustikal. Mhm. Aber eine Kultur, wie man sie zum Beispiel im Baden oder im Elsass oder in Frankreich vorfindet, hat der Norden nicht gehabt. Das meine ich auch nicht abwertend. Und ob es jetzt heute Labskaus und Friesenbrot und sonst oder Schüsch heißt das, glaube ich.
Schüsch heißt das. Diese Mehlschwitze mit...
Ja, diesen Eintopf da.
Ich komme aus Norddeutschland, deswegen.
Und dass es dann auch solche Krapfen gibt, fettgebacken, aber
das ist alles jetzt
Kröpel heißen die.
Wie?
Die heißen Kröpel, die hat meine Kröpel. Oma immer gemacht.
Okay, aber das hat jetzt nicht eine große Kultur. Und insofern würde ich einfach mal sagen, nee, Norddeutschland...
Nein, sagt der Jens Spielhagen ganz selbstbewusst aus Berlin stammend.
Naja, also aus einer purer Leidenssituation. Die Berliner haben ja auch keine ordentliche regionale Küche, Norddeutschland stimmt. nicht. Und deshalb bin ich so gerne im Schwarzwald.
Mhm. Stimmt, ist gut. Nichts Schlimmes.
Nö. Genau die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht. Außerhalb der schönen Region schmecken manche Dinge nicht, aber manchmal gibt es bei euch Spätzle.
Ab und zu.
Können denn deine Kinder kochen?
Ja.
Also imitieren die den Vater oder machen die ganz andere Küche? Oder ist
das in erster Linie essen die gerne. Ja. In erster Linie essen die gerne. Aber das war nie so, dass ich meine Kinder angehalten habe, dass sie das so und so machen müssen. Manchmal bedauere ich das ein bisschen. Aber das war damals so, meine Frau damals, die Mutter meiner Kinder, die hat ganz normal auch gekocht, wirklich ganz normale Sachen. War eine Berlinerin, da gab es auch saure Eier und sowas alles und Kartoffelsalat mit, ich will es fast gar nicht sagen, aber mit Mayonnaise, aber so selbst gemacht und Sauerrahmen noch drunter und Gurken rein und Äpfel rein. Als Schwabe, weißt du, wenn du da so einen schlotzigen Kartoffelsalat kennst, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber die sind ganz normal aufgewachsen. Und die sind natürlich auch mit guter Küche und mit sehr guter Küche immer in Verbindung gekommen, wenn wir im Urlaub waren, wenn wir irgendwo essen waren und sowas. Und manchmal habe ich auch Sachen aus dem Betrieb mit nach Hause gebracht und habe sonntags gesagt, komm, ich koche was. Und ich kann mich noch daran erinnern, eine Tochter hat mal gesagt, die Suppe kannst weglassen, ich will nur die Fleischeinlage. Und da gab es Hummersuppe mit Hummerfleisch als Einlage. Sagt sie, die Suppe kannst weglassen, ich will nur die Fleischeinlage. Ja.
Hast du deinen Kindern auch das Schlachten beigebracht?
Nee.
Gar nicht?
Aber das ist auch etwas, ich habe ein Erlebnis gehabt, ein ganz biederes, einfaches Erlebnis. Ich habe im Garten einen Rosenkohl unten abgeschnitten und habe, das war natürlich so eine schöne Palme.
Palme, ja. Toll.
Mit den Kugeln dran, mit den Blättern, richtig schön. Und habe die mit den Söringhof genommen, mit allen anderen Sachen, mach die Kofferraumklappe auf, lad die Sachen aus. Da habe ich schon gesehen, wie eine Rezeptionistin so am Fenster stand und so Richtung Palme geguckt hat. Und ich halte es so hin, so ganz stolz und laufe ihr vorbei in die Küche rein. Dann komme ich an die Rezeption, dann sagte sie, was war denn das? Dann sei Rosenkohl. Ach, so wächst Rosenkohl? Da haben wir die Mitarbeiter zusammengetrommelt, die da gerade alle dran waren, und haben gesagt, hier, oder? Ist klar. Haben nicht alle was gesagt, Und es war eben nicht klar. Mhm. Und so wie meine Kinder das Schlachten auch nicht mehr gelernt haben, mhm. so haben einfach viele nicht gelernt oder wissen gar nicht, wie wächst das eigentlich. Mhm. Und nicht jeder hat eine Oma oder einen Opa oder wie auch immer, die einen Garten haben. Ja? Das ist jetzt ja auch nichts, wo man sagt,
und nicht in jedem Garten schlimm. Wächst Rosenkohl.
Ja, und für mich ist das so eine Selbstverständlichkeit, aber für andere ist das keine Selbstverständlichkeit. Und wie willst du dann aber den Respekt abverlangen, manchmal vor Geschmack und vor Produkten, vor Natur auch, und dass es nur zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge gibt, wenn du das nie kennengelernt hast?
Welches Verhältnis haben deine Kinder denn zum Fleischessen?
Zwei Veganer, eine Fleischfresserin und ein Flexitarier, ja, sind das. Und Fleisch hat eine Rolle gespielt, eher aus dem Schwarzwald abgeleitet, eher so aus der Speckrichtung und aus dem gerauchten Schinken, aus dem Schweinebau und aus dem Zwiebelrostbraten und sowas, weil das so besondere Dinge waren, die prägnant waren, die anders waren als bei uns. Und das andere ist nachher so eine Geschichte gewesen, wenn man jetzt mal über Gemüse und alles andere geht, das ist so weltoffen einfach. Mhm. Die kochen genauso gern asiatisch wie eine normale Gemüseküche. Die kochen gerne eigentlich weniger mediterran. Mediterran sind die gar nicht so. Aber es hängt vielleicht damit zusammen, dass ich das nie gelebt habe.
Wie ist es bei euch zu Hause so an Weihnachten zum Beispiel? Dann musst du jetzt anders kochen. Gibt es dann für alle ein veganes Menü? Wie macht ihr das?
Also heute ist es so, Weihnachten, die Kinder sind längst aus dem Haus, sind alle weg.
Ja, aber viele kommen ja Weihnachten und wieder.
Selten, weil ich arbeite Weihnachten immer. Und vorletztes haben wir uns einmal ersten Weihnachtsfeiertag getroffen, haben im ersten Weihnachtsfeiertag nicht gearbeitet. Habe alles von der Arbeit mitgebracht und dann so, wie man das so denkt, ne, es gibt Ente, ganz nicht. Bei uns ist GFZ, gänsefreie Zone, ja. Aber gab es Ente und Rotkohl und Klöße und wir standen da in der Küche und bei uns jetzt im neuen Zuhause, alles ganz klein und aber einfach gemütlich, einfach schön, unkompliziert.
Und nichts Spezielles für die Veganer? Nee. Kein veganen...
Nee, die haben dann Knödel gegessen, die haben dann Rotkohl gegessen, die haben noch einen Salat dazu gekriegt, einen Gemüsesalat dazu
Rotkohl
gekriegt.
Rotkohl ohne Schmalz dann?
Ja, ja, das geht schon. Mhm.
Ja, aber nochmal zu den Kindern und diesem Thema Schlachten. Gehörst du zu den Menschen, die sagen, es wäre ganz sinnvoll, wenn die Kinder in der Schule vielleicht mit dem Thema Tötung, Schlachtung konfrontiert Logisch. Würden?
Ja, absolut. Denn das Ding wächst ja nicht in der Folie und in der Verpackung drin. Und das Bewusstsein dafür muss ja ein anderes werden. Wir sehen ja heute nur, was ganz, ganz Schlechtes und was dann auch in den Medien groß ist oder was ganz, ganz Gutes. Mhm. Aber im Mittelfeld haben wir so viel Mittelmäßiges, so viel Mittelmaß, was wir überhaupt gar nicht brauchen. Und das ist eigentlich, für mein Verständnis, ist das genau die Überproduktion. Überproduktion, die kein Mensch braucht, die wir überhaupt gar nicht bräuchten. Und wenn wir da kritischer sind, das ganz Schlechte ist absolutes No-Go, das muss ausgerottet werden, aber das ganz Gute, wenn wir das in Maßen haben, dann haben wir Genuss, dann haben wir Freude, dann macht das auch Sinn, es ist sinnvoll und es ist auch ein Geschmackserlebnis.
Wie stellst du dir denn so eine Ausrottung vor? Das klingt so ein bisschen wie Wegkärchern.
Ja.
Also es ist schon ein sehr harter Begriff.
Also ja, aber es hat viel mit Bildung auf der einen Seite zu tun, dass die Leute einfach aufgeklärt sind. Einfach aufgeklärt sind und dass es völlig unnatürlich ist.
Aber du willst
es
nicht verbieten lassen. Es klingt so ein bisschen ausrottend.
Nee, am besten ist ja immer, wenn es die Selbsteinsicht ist und dass man dann selber sagt, okay, ich nehme das nicht. Also ganz platt gesagt, der Käufer, der ignoriert das, er kauft das einfach nicht und zwingt somit den Handel, dass es gar nicht mehr einkauft. Aber das
so
ist ja
informiert sind wie viel Prozent der Deutschen, was meinst du?
Aber wir können dran weiterarbeiten. Wir können dran weiterarbeiten und mit der Bildung der Kinder fängt es natürlich an. Ich mache Geschmacksunterricht für Kinder. Ich habe aber viel öfter das Gefühl, ich muss Geschmacksunterricht für die Eltern machen. Ja, weil das sind teilweise die Vollpfosten. Ja, das sind teilweise die Vollpfosten, ja, die den Kindern auf bequemste Art und Weise dann sagen, okay, dann essen wir eben das. Ich sage nicht, dass eine Pizza was Schlechtes ist. Eine Pizza kann auch was Gutes sein. Aber mach sie doch selber. Ja, mach sie doch selber und mach doch gute Sachen drauf.
Muss man jeden Tag frisch kochen für Kinder? Was sagst du Eltern, die da wirklich arbeiten und irgendwie noch den Haushalt schmeißen? Und
warum koche ich denn nicht mal 10 Portionen und friere 6 ein? Oder? Wenn ich einen Eintopf mache, spricht überhaupt nichts dagegen. Bei einem Linseneintopf, auch bei einem Gemüseeintopf, spricht doch nichts dagegen. Ja, und deswegen sage ich auch, man kann sich doch ein bisschen Vorrat auch mal herstellen. Ich kenne ganz viele Leute, die kochen am Samstag, Sonntag für die Woche durch. Ja, einmal gehen sie noch essen oder sind in der Firma oder wie auch immer, aber so eine Grundversorgung ist für die Woche schon mal da.
Mhm. Habe ich gestern auch gemacht.
Sehr gut.
Wie macht das total super. Gerne.
Ja. Ja, aber ist doch klasse. Und wenn man da so einen Rhythmus reinkriegt, ja, dann wird es auf einmal Selbstverständlichkeit und dann hat man eine andere, ich sag mal, eine andere Qualitätssicht auch auf Produkte. Was brauche ich und was brauche ich nicht? Man kann ganz vieles auch weglassen. Es war trotzdem lecker.
Was hast du denn gestern vorgekocht? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ein Lammgulasch habe ich gekocht und das habe ich auch dreiviertel wieder eingefroren. Und eine Gemüsesuppe habe ich gemacht, eine Hühnersuppe mit viel Gemüse, weil wir eine Grippe hatten in der Familie. Und da ist auch ein Teil in der Tiefkühltruhe gelandet. Aber ich wollte noch fragen, du hast gesagt, dass ihr beim Thema Fisch nichts anbietet und nichts auf der Karte habt, was südlicher ist als Hamburg. Kann man das bei Fleisch und Geflügel auch durchhalten?
Könnte man theoretisch auch machen. Also Rindfleisch beziehen wir bestimmt zu 80% nur aus Norddeutschland. Kalbfleisch verwenden wir ganz wenig. Wir haben das Glück, dass wir in Husum einen mega geilen Schlachthof haben, wirklich einen mega geilen Schlachthof haben. Und die reifen auch Fleisch. Und von dort aus geht auch viel ins Ausland, was zu fett für den deutschen Markt zum Beispiel ist. Und das wird dann nicht in Deutschland verkauft, wird in Spanien und Frankreich verkauft oder Italien.
Rindfleisch vor allem.
Rindfleisch.
Deutsche lieben mageres Fleisch.
Und, Rindfleisch. Richtig schön fettes, abgehangenes Beef. Huhn, Odefei ist ja gerade so im Norden so ein Kleinbetrieb, der das ganz gut macht. Aber ich muss wirklich gestehen, wenn ich geiles Geflügel haben will, komme ich an Frankreich nicht vorbei. Es ist eine andere Kultur, es ist eine andere Grundrasse, es ist ein anderes Verständnis. Wenn in Deutschland einer ein Huhn hat und lässt es 3 Wochen reifen, dann läuft das alleine schon aus dem Kühlschrank raus. Ja, zumal ich im Kühlschrank auch nicht reifen kann. Wenn ich aber eine Bresspoularde kaufe, ja, die 2 Wochen lang, die trocken gerupft, 2 Wochen lang hing und dann erst in Handel darf, weil sie dann erst gut genug vom Geschmack ist, weil sie auch Fett hat, dass sie jetzt in Handel darf, dann kann die noch locker 2 Wochen weiter in Top-Qualität weiterverkauft werden. Wenn ich aber so ein nasses, vollgestopftes Huhn kriege, ja, das fängt nach 4 Tagen an zu riechen und dann ist vorbei. Und deswegen, wir haben in Deutschland nicht die Grundqualität der Produkte, wir haben auch nicht die Erfahrung und ich weiß nicht, woran es wirklich liegt, dass wir das in Deutschland nicht hinkriegen. Also ich kenne niemanden, der in Deutschland auch nur annähernd so eine Qualität hinkriegt, wie wir sie aus der Presse kriegen. Nicht annähernd.
Also hier riecht so gut, Achim.
Ja, es ist auch fast fertig.
Ja.
Musst dir nur noch die vegetarische Variante musst du auch noch machen.
Du hast jetzt die Spätzle, habe ich gesehen, in ein bisschen Butter geschwenkt.
Die Spätzle erst abgeschreckt, dann abtropfen lassen, dann ein bisschen Butter geschwenkt. Ja. Bisschen Petersilie drauf.
Und jetzt doch, es gibt doch was. Ihr habt mich vorher gefragt, gab es irgendetwas bei uns am Tisch?
Ja.
Wo wir drauf gegeiert haben und gegiert haben.
Als Kinder zu Hause.
Als Kinder zu Hause. Wenn wir die 13 Mann am Tisch waren. Also, das waren die braunen Brösel auf den Spätzle drauf.
Dann hätten wir
also jetzt früher gab es
Semmelbrösel in Butter.
Und da braucht man viel Butter dafür.
Ja, und dadurch, dass wir
Selbstversorger waren, haben wir viel Butter gehabt. Also, relativ viel Butter. Aber das war egal, ob es Blumenkohl gab mit braunen Brösel oder Spätzle mit braunen Bröseln. Da waren man das alle, heute eigentlich da waren noch? Alle
also meine Mutter macht das bis heute bei Blumenkohl.
Ich kenne das gar nicht.
Das ist auch die einzige Möglichkeit, Kindern gekochten Blumenkohl genau. anzubieten. Ja. Das hat ganz gut funktioniert.
Bei mir. Somit hat man die hingekriegt.
Ja, genau.
Aber das ist gigantisch, ist das.
Habt ihr gebetet vom...
Also ich komme aus einer ganz katholischen
Gegend. Ich frage das deshalb, weil du gesagt hast, das ist bei euch weder Gier noch zu viel Zurückhaltung. Also es klang so nach einem sehr einvernehmlichen Miteinander, so als hätte Religion eine Rolle gespielt.
Das Dorf ist 180 Menschen haben da gelebt und da war ein Nonnenkloster mit 500 Nonnen noch dabei damals. Heute sind es, glaube ich, noch 40 Nonnen oder 50. Aber wir haben ganz feste Abläufe gehabt. Die Tiere haben uns den Kreislauf vorgegeben, wie so ein Ablauf auszusehen hat. Sonntags wurde nie gearbeitet, außer die Tiere versorgen. Mhm. Da konnte am Montag eine Schlechtwetterfront, das Heu konnte sein, egal. Wir haben sonntags nie gearbeitet. Es gab feste Rhythmen, es gab Mittagessen, es gab sonntags immer Suppe und Nachtisch, immer. Das ging gar nicht anders. Sonntagnachmittag gab es immer 3 Kuchen. Hey, bei 12 Leuten, beziehungsweise 13 Leuten, was willst du da mit einem Kuchen? Ja. Und wenn das eine auch vielleicht ein Hefezopf war, ein Rührkuchen und ein Streuselkuchen. Aber es gab Sonntagnachmittags immer 2 bis 3 Kuchen und um 17.30 Uhr war Stall angesagt. Ne? Da braucht es mir niemand zu diskutieren, weil spätestens um 18 Uhr brüllen die Kühe so im Stall. Wirklich wahr?
Vor Schmerz,
das weil ist sie so. Und dann geben die auch weniger Milch. Dann geben die weniger Milch.
Mhm. Und, wie viele Kühe hattet ihr?
Ja, 10. Ein Kleinbetrieb. 8 Schweine, 10 Kühe, 10 Hasen, 40 Hühner. Und wenn man mal so bedenkt, wenn du das da schon mal hast, dein Fleischbedarf ist abgedeckt, Eier, Butter, Sahne, Milch, alles da. Ja? Dann haben wir einen Obstgarten gehabt, einen Gemüsegarten gehabt. Ich will das nicht alles glorifizieren. Wenn ich dran denke, wie viel Kunstdünger mein Vater früher auf die Felder rausgefahren hat, dann wundere ich mich, dass wir noch leben. Echt, ich wundere mich wirklich, dass wir haben früher Getreide, ne? Das Getreide, was man aussät, das muss gebeizt werden, so hieß es früher. Ja, die Päckchen, da waren Totenköpfe drauf, haben wir aufgerissen, haben wir ausgeschüttelt, ja. Da hast halt mal 3 Tage die blutige Nase gehabt. Ja, aber da hast du keine Gedanken drüber gemacht. Ja, das war halt so. Und deswegen sage ich ja, ich wundere mich mal, mein großer Bruder zum Beispiel.
Deine Nase sieht ja ganz gesund aus.
Ja, aber mein großer Bruder, der hat gesagt, er wundert sich auch manchmal, dass wir eigentlich noch leben. Es war nicht alles gut und deswegen, ich sage auch immer wieder.
Das Gute ist ausgeglichen. Gleichzeitig habt ihr ja besseres Essen gehabt.
Ja, auf der einen Seite ja, aber nicht alles, was früher war oder alt war, ist automatisch gut. Auch das muss man ein bisschen differenziert sehen. Und natürlich spielt so ein bisschen Glorifizierung auch eine Rolle.
Aber diese Routine, war das was du heute vermisst? Es klingt ja schon so, immer Sonntag und immer ist alles gleich. Und man ist ja auch so schön verlässlich.
Ja, damals hättest du
kotzen können. Gibt einem ja Sicherheit. Ja,
ja, aber auf der einen, aber ich habe doch alles erst viel später geschnallt. Wir haben Bienen gehabt.
Ja.
Bienen ist für mich etwas, wir haben immer Honig gehabt. Und das ist etwas, was ich mir immer schicken lasse aus dem Schwarzwald, Waldhonig.
Schmeckt der so anders? Du machst ja selber auch welchen auf Sylt.
Bienen, die am Waldrand das Bienenhaus haben und wenn dann Tanne blüht, dann ist der fast schwarz, gibt es ja nur vom Sommerhonig dann. Dann ist der flüssig und du machst das Glas auf und es riecht nach Schwarzwald. Und meine Kinder kaufen keinen anderen Honig.
Und die Veganer kaufen höchstwahrscheinlich gar keinen.
Die essen auch Honig. Ah. Die essen Honig. Das ist ein Nektar von der Pflanze und kein tierisches Gewächs.
Angeblich also ist das ja
muss auch mal die Kirche ein bisschen im
Dorf lassen. Ich habe das so gehört, dass Veganer keinen Honig essen.
Es gibt wahrscheinlich strenge und weniger strenge.
Ja, aber da würde ich mal zwischen Sinn und Unsinn dann auch unterscheiden.
Naja, also man nimmt ja den Bienen irgendwie was weg und ich glaube, das
den
ist...
Bienen.
Ja, ich esse Honig. Die nehmen
den Nektar und wandeln den ja um in die Wabe rein und machen das mit den Extrakten dann zu, wo diesen Wachs auf den Waben drauf. Man muss sich das vorstellen, als Kind, wenn wir die Waben rausgenommen haben, ja, mein Vater, das war so eine Tonne, da haben immer 3 Waben reingepasst, dann hat man die abgedeckelt. So wie mit einer Gabel ist man da hochgefahren. Das hat man dann separat in Gläser reingemacht.
Achim und, kommt serviert einmal für unsere
3 Hörer. Varianten.
Oh. 3 Varianten.
Ja.
Du hast mir die Low-Carb-Variante zugeteilt, das finde ich
gut. Ich habe dir die vegetarische Variante, die Linsen vegetarisch.
Und eine sehr kleine Portion,
Schnitzel.
Ja, aber...
Ist die zu klein?
Nein.
Gibt noch welche.
Es gibt ja noch welche.
Ich ärgere noch.
In der Pfanne
ist noch was. Ein bisschen Senf.
Oh, herrlich, ey.
Ja, könnt ihr mal beschreiben, sonst... Sonst können unsere Hörer nur im Nachhinein die Fotos angucken, aber...
Schöne jetzt kleine, also bei uns gab es natürlich die großen, groben Linsen früher, ne?
Ja.
So ein bisschen derber sind. Das ist jetzt die feineren Tellerlinsen, aber es riecht schon so gut.
Aber ich habe extra hier die richtigen...
Alblinsen.
Habe extra die Alblinsen gekauft, ne?
Albleise.
Und gibt es ja in verschiedenen Varianten. Einmal die kleinen, die hast du jetzt teilweise, aber der richtige Eintopf ist mit den großen, mit den mehligen gekocht.
Aber die musst du auch eine Weile einweichen.
Was ist denn das Besondere an den Alblinsen? Das ist eine alte Sorte, die jetzt wirklich auf der Schwäbischen Alb wieder angebaut wird seit 10 Jahren, ungefähr 20,
länger,
ja. Genau. Aber die haben altes Saatgut, erst wieder in Russland gefunden von den alten Linsen und haben dann in mühsamer Kleinarbeit die wieder angesiedelt auf der Alb.
Und boah, ich muss direkt einen Löffel essen.
Ja,
ich habe so einen Knast. Ja, ich habe so einen Knast und ich liebe das.
Du musstest ja jetzt auch eine Stunde als Gegenleistung für dieses Essen mit uns sprechen.
Sagt man Knast im Schwarzwald?
Nee,
sagt man nicht. Wo kommt
hast
das
du das aus Berlin mitgebracht?
Mhm. Also 16 Jahre Berlin prägen ja auch.
Ich bin ja Berliner, wir haben das nicht gesagt. Knast.
Nee, vielleicht kommst du aus einer schickeren
Schmacht.
Gegend.
Nee,
glaube ich nicht. Schmacht ist, glaube ich, eher berlinerisch. Ne?
Ja, Hunger. Oder?
Hunger.
Ja. Na gut.
Oder es kommt aus Norddeutschland, weil ich kenne Knast.
Okay.
Ist aber lecker.
Oh ja. Ja. Und die Spätzle jetzt dazu.
Es gibt ja auch noch Senf auf dem Tisch.
Ist ja auch ein bisschen gemein, dass du hier immer bei uns in unseren Podcasts für Spitzenköche kochen musst.
Ja, was heißt gemein? Das ist total aufregend.
Ja.
Naja, ich soll das oder mache das ja nicht immer, aber das Leibgericht des Sternekochs kochen, ja.
Ja.
Das ist schon.
Ist schon eine Herausforderung.
Ist schon eine Aufgabe eigentlich.
Nicht schön, so ohne, ne?
Aber es gibt
Arim halt hat schon Gulasch für Tim Rauer kochen müssen. Mhm. Das war auch nicht.
Nee, das war Hege.
Ach, nicht schon. Hege hat gekocht für Tim. Ja.
Das war ja, aber auch aufregend.
Ich habe so viele Lieblingsgerichte.
Oh. Es hat sich bisher nichts wiederholt.
Saure Nierchen zum Beispiel. Oh,
lecker.
Die hätte, oh. Bei dir hätte ich mir aber auch Schweinenierchen. Gefreut. Müssen Schweinenierchen.
Also da hätte ich jetzt.
Wirklich? Ja. Ach, frische. Frische.
Du vom,
wie
vom
hättest du die Nierchen für mich vegetarisch
gemacht?
Das hätte ich nicht geschafft.
Das ist was anderes. Kalbsnieren ist was ganz anderes. Aber so saure Schweinenierchen mit ganz viel geschnittenen Zwiebeln drin. Ja.
Oh. So, wie ist jetzt die Konsistenz von den Spätzle? Ist das richtig so? Hättest du es auch
perfekt
gemacht?
Hm? Ist wirklich sehr gut. Ich hätte keinen Schnittlauch drauf gemacht, sondern braune Brösel, aber das hätte ich ja mitbestellen müssen.
Das hättest du mitbestellen müssen, ja,
wo
mit
sind
Brösel.
Die braunen Brösel denn jetzt? Habe ich da nicht eben welche gesehen?
Nee. Nein, hast du nicht
okay,
gesehen.
Ich habe Halluzinationen. Ich habe zu viel Champagner getrunken.
Gibt es denn manchmal im Söringhof Schweininierchen?
Nee.
Hast du so Kunden, die so Gäste, die dich dann mal sowas bitten? Johannes, mach doch einmal für mich.
Was ist das Seltsamste, was man dich da mal gebeten hat?
Das Seltsamste.
Ja, gibt es so komische, bringt irgendjemand was? Gab es da mal so einen Tatort, wo einer einmal Pinguin gekocht haben wollte? Passiert sowas?
Naja. Also wir machen eher da so unsere Späße, dass wir sagen, morgen gibt es Schweinswalkotelett. Ja.
Du hast doch mal in einem Interview geantwortet, du würdest gerne mal Schweinswal essen, richtig?
Ja, das war Spaß, war das natürlich.
Ich fand's, ich da war kurz so ein bisschen in meiner Vegetarierseele, dachte, wer ist das denn?
Ja, ich muss ehrlich sagen, sowas ganz Skurriles gab es eigentlich nie. Ich finde es nur schön, wenn Gäste dann sagen, also wir haben öfter mal Schnecken auf der Karte, auch ab und zu Kalbsnieren. Und wenn dann Gäste sagen, eigentlich wollte ich das nie essen, aber wenn es bei Ihnen auf der Karte steht, dann probiere ich es. Und das finde ich dann klasse. Wenn dann Gäste, also bei Austern ist ja auch so, wenn ich eine Austern-Exkursion mache und da gehen auch mal welche mit, so aus Zugzwang oder einfach aus Interesse. Aber nee, ich probiere keine Austern.
Ich musste mal eine ernten, das fiel mir sehr schwer.
Und so nach einer halben Stunde stehen die da im Wasser und ich erzähle und zeige und mache auf und bürste und gieße das erste Wasser ab und sage, die muss schön glatt in der Schale liegen, die Auster muss sexy aussehen. Auster ist ein Genussmittel. Man geht da nicht an den Kühlschrank und holt sich 5 Austern raus, macht ein Butterbrot, weil man sagt, ich habe Hunger. Auster braucht eine Situation. Und spätestens da kriegst du die dann. Austern braucht eine Situation. Und wenn man im Wattenmeer steht und es riecht, und man ist wirklich so eng dabei, jeder probiert eine. Die meisten sogar 2 oder 3. Die müssen es nicht mögen oder sagen, das wird mein neues Lieblingsprodukt.
Aber sie verstehen es.
Einmal, du musst es einmal am richtigen Ort richtig verstanden haben. Und dann ist okay. Aber sowas ganz Kurriles, ne?
Tja. Ich finde, das war sehr schön, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank.
Und Achim, herzlichen Dank für das, den tollen Linseneintopf.
Dankeschön,
Johannes. Und dir, lieber Johannes, vielen Dank, dass du die Fahrt zu uns auf dich genommen hast.
Ja, Landgang ist
immer schön. Wir essen jetzt weiter
und
dürfen uns aber bei unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Wunderbar. Dann haben wir weiterhin einen guten Appetit, oder?
Auf Wiedersehen. Ja, wir haben jetzt, wir nehmen noch einen Nachschlag.
Ja, genau. Klasse, Dankeschön.
Ja, tschüss. Gerne. Ja.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken. Fotos und Videos zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Homepage essenundtrinken.de und unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.
Audio Now.